Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Reihe Bildung als Welterfahrung hier bei Radio Lora München. Am Mikrofon begrüßt Sie und euch Beate Stölzl. Das Thema heute: Umweltzerstörung durch den Braunkohletageabbau, Garzweiler 2 und die drohende Klimakatastrophe weltweit. Anfang November bin ich in das Tagebauabbaggergebiet Garzweiler 2. Dort wird Braunkohle aus der Erde geholt, gereist, um mir selbst ein Bild von der Situation dort zu verschaffen. Und Menschen, die dort wohnen, oder solche, die immer wieder dorthin kommen, um sich gegen die Verstromung der Braunkohle und damit für den Erhalt des 1,5-Grad-Zieles einsetzen, zu sprechen. Der noch existierende Ort Lützerath, Lützi, wie er auch liebevoll genannt wird, ist ein Symbol nicht nur für die Umweltzerstörung durch den Tagebau in dieser Region, sondern auch für die drohende globale Klimakatastrophe. Die gesetzliche Grundlage in Deutschland für die Inbesitznahme von Grund und Boden hier durch RWE regelt das Bergrecht. Es schreibt einen Vorrang der Sicherstellung der Versorgung mit Rohstoffen gegenüber anderen übergeordneten Interessen des Gemeinwohls fest. Der Energieversorgung durch die Verstromung von Braunkohle wurde lange Zeit Vorrang vor allen anderen Interessen eingeräumt. Es wurden unhinterfragt Dörfer abgebaggert, Menschen verloren ihre Heimat, Kulturgüter, oft denkmalgeschützt, mussten den alles fressenden Baggern weichen. Ich habe jemanden kennengelernt, auch so einen jungen Mann, der mir erzählt hat, er ist hier aufgewachsen, immer mit dem Wissen, dass sein Heimatdorf irgendwann weg ist. Weil einfach klar ist, dass hier Kohle unten drunter liegt und dass RWE das dann abbauen wird. War das bei dir auch so?
Ja, also ich kenne es nicht anders, als es immer hieß, immer Rad wird abgebaggert. Also ich war ungefähr so 10 Jahre alt, als die Umsiedlung begann von meinem Dorf Immerath.
Wann, welches Jahr war das?
2006, also das war ja auch eine gemeinsame Umsiedlung hier Immerath. Pesch war ein Dorf, gehörte auch zu Immerath, es lag noch hinter der Autobahn, das ist schon vor 10 Jahren weggebaggert worden. Die drei Orte wurden gemeinsam umgesiedelt und ich sag mal so, man wusste es schon vor 40, 50 Jahren. Also mein Vater war auch schon in dem Bewusstsein hierher gekommen damals.
Was ist das für ein Gefühl zu wissen, du wohnst hier, aber unten drunter ist Kohle und irgendwann musst du gehen?
Schwierig zu beschreiben. Also es ist halt wirklich, man hat eine enorme Wut, Unverständnis und Zorn auf die Menschen, also vor allem auf die Politik, die das ja letztendlich erst möglich machen, weil Konzerne können ja machen, was sie wollen, wenn die Politik ihr Ja dazu gibt.
Und diese Wut treibt dich immer noch hierher, obwohl du inzwischen woanders wohnst?
Ja, also ich sag mal so, man kommt sein Leben lang davon nicht los. Also es gibt Menschen, die können damit abschließen, die ziehen weiters weg, aber ich komme immer noch hierher. Also das, man denkt da jeden Tag dran, immer über diese Konfrontation mit dem Thema, Umsiedlung und so weiter und Tagebau. Man wird täglich damit konfrontiert, man bekommt auch noch 20 Jahre später noch das Schicksal von Menschen mit Dörfern, die vor 20 Jahren abgebaggert wurden. Die Menschen leiden bis heute und das lässt einen das Leben lang auch nicht los.
Was jetzt noch dazu kommt, dass wir alle wissen, dass Braunkohle die schmutzigste Energiegewinnung ist, die man sich überhaupt vorstellen kann und dass es trotzdem hier abgebaggert wird, obwohl es schädlich für alle ist. Es widerspricht jeglicher Empathie und jeglicher Vernunft. Außer es bringt für eine gewisse Zeit lang Geld, aber nur für eine gewisse Zeit.
Ja, also es ist ja ein kurzfristiger Profit, der in 8 Jahren soll ja hier Schluss sein mit der Kohle. Dann ist das aus. Dann ist ja, ich stelle das immer gern gegenüber, Jahrhunderte, Jahrtausende, was hier existiert hat, was Menschen über Jahrhunderte erhalten haben, weiterentwickelt haben. Also das sind ja Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Dörfer und Kulturlandschaft. Also es ist ja wirklich auch unbekannt, welche Kulturdenkmäler hier im Boden noch waren und abgebaggert wurden. Also erst vor kurzer Zeit wurde bei Immerath noch die Grundmauern von der römischen Villa noch ausgegraben. Die ist jetzt schon abgebaggert worden. Also es ist kurzfristiger Profit, also und es ist auch wirklich Unverständnis, also ist jeden gegen jeglichen Menschenverstand, aber hier wird ja nicht gehandelt nach dem Verstand, sondern was ist das Beste, wo kann man genug Profit rausschlagen. So war das schon immer und das hat sich bis heute nie verändert. In den letzten 50 Jahren ging es nur so wie heute immer weiter.
Genau, und wir versuchen unser Bestes, dass es nicht immer so bleibt. Und jetzt sitzen wir gerade auf so einem Sofa in dem Dorf, was eben anstelle von Lützerath hier entstanden ist mit den Baumhäusern. Und das erzählt, dass du auch schon mal auf so einem Baumhaus warst. Gibt es Verbindungen von dir zu den Bewohnern hier?
Ja, also ich komme öfters hierher. Ich bin jetzt nicht so, bin jetzt kein Bewohner von Lützerath im aktivistischen Sinne, aber das ist hier mein Heimatland. Also ich bin schon als Kind hier mit dem Fahrrad durchgefahren. Von mir Freunde, die haben hier gewohnt, in einem Haus, das mittlerweile nicht mehr steht. Aber ich fühle mich auch mit den Menschen hier sehr verbunden, weil wir ja alle das gleiche Ziel haben, dass RWE gestoppt wird und die Kohle im Boden bleibt, die hier drunter liegt.
Wie hast du den Aufbau dieses Dorfes so miterlebt?
Also vor 2,5 Jahren war ja hier nichts mehr in der Corona-Krise. Waren ja nur noch 3-4 Häuser bewohnt und viele wurden ja mittlerweile auch schon abgerissen, viele Bäume. Und dann kam ja der Widerstand hierher. Und so nach und nach, zuerst entstand die Mahnwache, dann ist hier ein Camp entstanden und je weiter sich dieser Strick um Lützerath herumgewickelt hat, sage ich jetzt mal, den die Politik und RWE da machen, je näher der Bagger kam, umso mehr hat sich ja dieser Widerstand formiert und umso aggressiver und zorniger wurden auch die Menschen hier wegen diesem Unrecht und diesem gegen den Menschenverstand, was hier passiert. Mittlerweile ist ja schon einiges hier, um Lützerath zu verteidigen, wenn Lützerath geräumt, abgerissen und abgebaggert werden soll, voraussichtlich noch diesen Winter. Das ist ungewiss.
Dann werden sich Menschen dagegen stellen und es wird zu Gewalt kommen.
Also es gibt ja die Unterschriftenaktion X-1000 für Lützerath. Da haben beinahe schon über 10.000 Menschen schon unterschrieben, dass wenn die Polizei hierher kommt und Lützerath räumen will, dass RWE das abreißen, abbaggern kann, dann werden die hierher kommen. Zur Gewalt, also keiner will hier irgendwelche, dass Gewalt stattfindet, wie es letztendlich ist. Also sage ich mal so, von den Menschen hier wird von den wenigsten wirklich Gewalt ausgehen.
Nee, aber ich meine, also es wird die Polizei, eigentlich natürlich nicht, aber die Polizei wird gewaltsam räumen. Also wenn es zur Räumung kommt, wird von der Polizei Gewalt angewendet werden, natürlich.
Klar, ich habe das auch schon selber erlebt. Ich habe auch schon einen Braunkohlebagger im Tagebau besetzt, bin da auch schon runtergeholt worden vom Bagger. Ja, es wird halt wirklich auch Gewalt angewendet, meiner Meinung nach ungerecht. Das geht ja gegen jeglichen Menschenverstand, gegen jegliche Menschenwürde, was hier passiert. Also in einer Zeit, wo man eigentlich merken müsste, das ist kein Allgemeinwohl mehr. Das dient nur noch dem Profit von einem Konzern. In diesem Loch können noch 150 Millionen Tonnen Kohle rausgeholt werden. Die haben jetzt mit Immerath noch ein großes Gebiet, wo auch viel drunter liegt, bekommen. Und es derzeit besteht absolut keine Notwendigkeit, dass Lützerath abgebaggert werden muss, weil die Kohle gebraucht wird. Also die wird frühestens in 3-4 Jahren gebraucht, wenn überhaupt noch.
Die Frage, ob RWE die Kohle unter Lützerath zur Sicherstellung unserer Stromversorgung nach Ausfall der russischen Gaslieferungen braucht, wird unter anderem vom BUND oder RWE durch unterschiedliche Studien gestützt, unterschiedlich beantwortet. Klar ist, dass der Hauptbetriebsplan, ausgestellt durch die Bezirksregierung Arnsberg, der das Abbaggern regelt, Ende 2022 ausläuft und damit die Landesregierung hier in der Person der grünen Politikerin Mona Neubauer Handlungsspielraum besitzt. Auch der Eggerather Hof, ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb, war lange Zeit vom Abbaggern bedroht.
Wir sind hier auf dem Eggerather Hof. Es handelt sich um einen Feldhof, also einen Vierkanthof. Diese fränkische Hofform ist hier typisch fürs Rheinland. Zurückgeführt werden kann diese Hofanlage bis ins 12. Jahrhundert. Und zwar handelt es sich um eine kleine Ritterburganlage. Leider ist der Ringgraben auch trocken gefallen durch die Grundwasserabsenkung, die durch den Tagebau hier bedingt ist. Wir sind ein aktiver Ackerbaubetrieb, auch, denke ich, zukunftsfähig aufgestellt. Die Betriebsgröße an sich im Eigentum ist 70 Hektar und das ist nicht zu reich, wenn man die großen Ostflächen deutschen Betriebe oder noch deutschen Betriebe sieht. Wir haben noch Ländereien dazu gepachtet, tauschen auch mit anderen Landwirten in der Umgebung. Wir sind hier alle sehr gut miteinander vernetzt, weil unsere Anbauweise es erforderlich macht, dass zum Beispiel unsere Kartoffeln, unsere Möhren dürfen nur alle 5 Jahre auf die gleiche Fläche, um die Bodengesundheit zu erhalten. Wir sind hauptsächlich im Feldgemüseanbau tätig, also wie gesagt Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Bohnenspinat und dergleichen. Lagerfähige Früchte lagern wir selber ein und verkaufen die sukzessive dann, wenn der Markt sie braucht. Und haben eben dadurch auch ein sehr großes Austauschverfahren mit anderen Landwirten, die bei uns jetzt Getreide anbauen. Wenn man jetzt hier bei uns rund um den Hof schaut, sieht man nur Getreide und das gehört uns alles nicht, weil das von anderen Landwirten angebaut worden ist.
Sie waren bedroht vom Abbaggern, aber Sie sind davongekommen.
Ja, da muss man so ein bisschen zurückschauen. Wir sind eigentlich ja unser Leben lang mit diesem Tagebau beschäftigt. Erstmal ist er immer in Sichtweite gewesen. Wir haben schon vor 40 Jahren dagegen gekämpft und haben es ja auch geschafft, dass der Tagebau schon einmal verkleinert worden ist, ganz zu Beginn, als Garzweiler II geplant worden ist. Für uns waren eigentlich die letzten Jahre die schlimmsten. Im Jahre 2015 wurde beschlossen, dass unser Heimatdorf, was so 800 Meter von uns entfernt liegt, nicht für den Tagebau geopfert werden muss. Und dann wurde beschlossen, dass wir 400 Meter um den Ort auch die Fläche verschonen. Aber alles, was dahinter ist, sollte weiterhin ins Loch sozusagen. Damit gehörte auch unser Hof, der also wie gesagt 800 Meter vom Dorf weg, auch dazu. Und auch unser Nachbarhof. Wir sind auch die einzigen Störfaktoren noch, wenn man es so sagen darf. Diese beiden Hofanlagen liegen im freien Feld und hinter uns ist nur noch freier Acker. Und für uns war es total bedrückend, dass wir absolut keine Aussage bekamen. Die Höfe wurden überhaupt nicht erwähnt. Das letzte Verhandlungsgespräch, da haben wir den ersten Umsiedlungsstandort präsentiert bekommen, der für uns absolut nicht akzeptabel gewesen wäre. Aber auch, man muss sich mal in die Situation bringen, sie verhandeln zweigleisig. Einmal, ja, vielleicht bleiben wir ja stehen und das andere Mal, ja, vielleicht müssen wir auch weg und dann müssen wir auch frühzeitig uns orientieren, denn so ein Objekt kann man nicht in 1-2 Jahren verhandeln. Da sind ja diese Flächen, die das Wichtige ist. Die Häuser treten da eigentlich zurück. Das war schon eine unheimlich belastende Situation. Und als dann der Ukraine-Krieg begann, haben wir unsere Fälle schwimmen gesehen. Wir haben gesagt, jetzt ist alles aus. Jetzt brauchen wir gar keine Hoffnung mehr zu haben, dass wir stehen bleiben. Das war eigentlich für uns, dadurch, dass die Kohlekraftwerke länger laufen sollten, war das überhaupt keine Option mehr. Und umso überraschender kam natürlich dann die Nachricht, die uns dann auch im Vorfeld von der Landesregierung schon übermittelt wurde, weil Frau Neubauer sagte, ich wollte nicht, dass sie das aus der Pressekonferenz erfahren, dass dann uns gesagt wurde, ja, die Hofstellen bleiben stehen. Und alle in der Umgebung oder alle aus der Großfamilie und sonstiges betroffen waren, jubelten ohne Ende und wir waren nur erschöpft. Und wir wissen ja auch heute immer noch nicht, was von unseren Flächen bleibt. Die Hofstelle bleibt, aber gerade hier der Eggerather Hof liegt als nächster Hof am Tagebau, während der Nachbarhof wird mit seinen Flächen kaum noch betroffen sein, höchstens durch Brunnenbau, was aber auch sehr unangenehm ist. Aber wir wissen noch nicht, wo kommen neue Straßen hin, neue Wegeführungen, wie viele Leitungen und Brunnen kriegen wir in welchen Abständen in unsere Flächen gesetzt, dass wir überhaupt nicht mehr mit unseren Großmaschinen durchkommen. Also es ist noch vieles an Fragezeichen da. Auch wenn es jetzt sehr, sehr schwer wird von der landwirtschaftlichen Seite her, sind wir doch erleichtert, dass wir den Standort halten können, weil er eben auch eine sehr lange Familiengeschichte hat.
Und das Nächste, weswegen viele Leute hier sind, dass uns ganz klar ist, dass wir auf die Klimakrise zurasen und dass wir alles versuchen müssen, auch für die zukünftigen Generationen, dass die noch einigermaßen gut leben können. Wie nehmen Sie denn die Menschen wahr, die hierher kommen und vielleicht in Lützerath wohnen, da in den Baumhäusern wohnen. Was nehmen Sie da wahr?
Ja, da sind ja ganz unterschiedliche Personen unterwegs. Bei den Demos, die wir vor 5, 6 Jahren so regelmäßig hier hatten, da haben wir uns ja getroffen mit ganz vielen Menschen auch aus ganz Deutschland und zum Teil auch aus Europa und man kam immer ins Gespräch. Und ich fand es schon beeindruckend, dass dann die Generation 60 plus vertreten war. Die kam, weil sie für ihre Enkelkinder demonstrierten. Und das fand ich ganz bewegend, weil das total konservative Menschen an sich waren. Die sagten, das ist unsere erste Demonstration, aber wir sehen die Notwendigkeit ein. Es sind viele junge Leute dann da, es sind radikal denkende Menschen da, es sind Menschen da, denen es nur um das Klima geht, die sagen, wir können nicht mehr so weitermachen. Andere, die die Weltordnung verändern wollen. Es sind ganz unterschiedliche Gruppen unterwegs, aber die meisten, die kommen, da geht es wirklich darum, dass sie sagen, wir haben einfach Angst, dass wir oder die nächste Generation einfach kein lebenswertes Umfeld mehr haben. Die Politik reagiert zu langsam, hat ganz viele Fehler gemacht, aber rückblickend nutzt uns das jetzt nichts, wir müssen jetzt agieren und ich persönlich glaube, dass wir den Kipppunkt schon fast überschritten haben. Ich habe da ganz, ganz große Bedenken.
Wer nach Lützerath kommt, findet fast immer Menschen, oft alleine oder zu zweit, unweit von der Kante zum Tagebau sitzend, die in das so vieles verschlingende, ca. 50 Quadratkilometer große Loch blicken. Ein Anblick, der Trauer, aber auch Wut auslösen kann.
Ich habe schon eine sehr lange Verbundenheit mit der Gegend und mit den Kämpfen hier. Irgendwie hat es sich dann ergeben, dass Lützerath eben gerade ein sehr wichtiger Kristallisationspunkt ist und dadurch, dass die anderen 5 Dörfer ja gerettet sind, auch noch der Ort, an dem wir sehr aktiv noch sehr viel gewinnen oder verlieren können tatsächlich, weil unglaublich viel Braunkohle noch hier unterm Dorf lagert. Deshalb war es für mich dann konsequent, irgendwann auch zu sagen, okay, ich verlagere meinen Lebensmittelpunkt hier ins Rheinland und bin hier so viel aktiv, wie es geht.
Seit wann bist du hier? Also fest hier?
Würde ich so genau, glaube ich, ungern sagen.
Ja, okay, kein
Aber
Problem.
Lange.
Wie empfindest du das Dorfleben?
Also, es ist unglaublich schön und unglaublich anstrengend. Es ist natürlich eine sehr krasse Ungewissheit, der wir hier ausgesetzt sind. Schon letzten Winter hieß es, okay, es könnte geräumt werden. Ja, es ist einfach eine sehr unklare Perspektive. Das ist auf jeden Fall sehr belastend. Gleichzeitig kommen hier einfach sehr viele hoffnungsvolle Menschen zusammen, die sich für Dinge einsetzen. Das macht auch extrem viel Hoffnung und das finde ich persönlich sehr schön.
Was ich bis jetzt so wahrgenommen habe, die Menschen, die ich bis jetzt gesprochen habe, vereint so ein Gefühl von Ohnmacht. Da steht die Staatsmacht, da steht RWE und ich habe den Eindruck, hier im Dorf gibt es diese Ohnmacht nicht. Stimmt das? Oder weniger, sagen wir mal so.
Ich glaube, das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Also wahrscheinlich müsstest du da jede Person einzeln fragen. Und ich glaube, auch bei mir kommt es stark darauf an, an welchem Tag du mich fragst. Aber ja, wir haben hier ein selbstorganisiertes Zusammenleben. Das heißt, wir kümmern uns um so viel wie möglich selber. Also wir sind jetzt nicht autark. Wir haben Strom, den wir über Solarpaneele beziehen. Wir hatten jetzt die ganze Sommersaison oder haben auch immer noch eine kollektive Landwirtschaft. Das heißt, wir haben viel eigenes Gemüse. Und das ist schon was, ja, wo sehr viel Power auch drinsteckt, selber Dinge zu tun. Natürlich sind wir irgendwie in der Defensive und sagen, wir wollen dieses Dorf bewahren und verteidigen und erhalten, aber wir haben auch innerhalb dessen viel Gestaltungsspielraum, der auch genutzt wird.
Genau, und ihr habt so Organisationsstrukturen aufgebaut, um die Angelegenheiten im Dorf zu regeln. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, also Selbstverwaltung heißt natürlich nicht, dass wir mit niemandem reden und alle machen, was sie wollen, sondern es gibt schon Absprachestrukturen. Momentan gibt es 3-mal die Woche großes Dorfplenum. Und darüber hinaus organisieren wir uns zum Beispiel in Barrios, also in so nachbarschaftlichen Wohneinheiten, also einfach die Leute, die irgendwie zusammenwohnen in Häusern oder in Baumhäusern nebeneinander oder so und versuchen auf die Art nochmal miteinander in Kontakt zu sein und irgendwie Dinge zu regeln. Also es hat zum Beispiel schon auch jedes Haus nochmal so ein bisschen unterschiedliche Regelungen und Eigenheiten.
Es gibt hier auch immer den Versuch, neue soziale Strukturen aufzubauen, ein neues soziales Miteinander zu gestalten, wobei eben der Begriff der Achtsamkeit eine große Rolle spielt, ne?
Ja, wir nennen das Awareness-Arbeit. Also wir sind ja alle in dieser kapitalistischen Welt sozialisiert, in der wir bestimmte Verhaltensmuster und Diskriminierungsmuster einfach erlernt haben. Und es ist natürlich unrealistisch, dass wir das alle sofort ablegen, sobald wir an diesen Ort kommen. Und deshalb versuchen wir da, einen Umgang mitzufinden und darüber im Austausch zu sein und gleichzeitig aber auch diskriminierendes Verhalten nicht zu tolerieren und an uns selbst und anderen zu arbeiten. Das auch zum Teil in irgendwie kleineren Strukturen und Kreisen, in denen dann Leute irgendwie miteinander einchecken und versuchen, füreinander da zu sein, weil der Alltag hier auch sehr belastend sein kann und es auch verständlich ist, dass es nicht allen immer super gut geht oder dass auch nicht der Anspruch ist. Also es ist auch wichtig, zusammen traurig zu sein, zusammen wütend zu sein.
Dieses "Wir rasen zusammen auf die Klimakatastrophe zu und zu wenig stellen sich dagegen", das können wir immer noch verdrängen, zum Teil, aber wer sich dessen so richtig bewusst wird, das ist nicht immer lustig.
Nee, gar nicht, weil tatsächlich ja schon jetzt das Level an Erderwärmung, das wir quasi nicht mehr stoppen können, einfach für viele Menschen tatsächlich den Tod oder Leben in sehr unwürdigen Umständen bedeutet. Das ist was, was zum Teil Menschen, die in Wohlstand leben oder gerade auch hier im globalen Norden irgendwie verdrängen, weil es also so nach dem Motto, naja, wenn ich es nicht sehe, dann ist es wohl nicht da. Aber das ist schon eine sehr wichtige Realität, der wir entgegensehen. Und es ist auch wichtig, das gerade hier vor Ort sichtbar zu machen und das hier auch als dekolonialen Kampf zu begreifen und klarzumachen, es ist eben nicht egal, wenn Teile der Weltbevölkerung kein menschenwürdiges Leben mehr haben, nur weil wir noch mehr CO2 in die Luft pusten.
Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Lützerath erhalten bleibt?
Das ist natürlich die Preisfrage. Und auch das, würde ich sagen, kommt darauf an, an welchem Tag du mich fragst. Ich glaube, ich kann das nicht so beziffern oder in Worte fassen, aber der für mich wichtige Punkt ist, es ist nicht unmöglich. Also es ist nicht so, dass es eine völlig utopische Illusion ist, dass wir Lützerath erhalten können und die Kohle darunter im Boden lassen, sondern es ist wirklich ausreichend in Studien belegt, dass es nicht nötig ist, dass bei niemandem zu Hause das Licht ausgeht, wenn wir dieses Dorf nicht abbaggern und diese Kohle nicht verbrennen. Und deshalb lohnt es sich einfach, dafür zu kämpfen. Und jeder Tag, den wir hier sind, ist ein Tag, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich vernetzen, hoffentlich Dinge voneinander lernen. Und das ist einfach unglaublich wertvoll. Und deshalb glaube ich, dass es sich lohnt und würde alle Leute, die noch nie hier waren, sehr ausdrücklich einladen, auf jeden Fall vorbeizukommen. Ja, wie gesagt, wir haben noch viel zu gewinnen oder auch zu verlieren.
Naja, ich würde das eher so sehen, dass das hier schon viel gewonnen ist.
Ja, auch das.
Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Und weiter geht's in der Sendung über den Braunkohletageabbau in Garzweiler 2. Die aktuelle Situation in Lützerath und auch in der Umgebung kann ich wie folgt zusammenfassen. 5 der 6 vom Abbaggern bedrohten Dörfer werden diesem Schicksal entgehen, was nicht heißt, dass sie gerettet sind. Um dem Druck der drohenden Räumung auszuweichen, verkauften viele der BewohnerInnen ihren Grund und Boden mit den sich darauf befindenden Häusern, wurden in neue, auf dem Reißbrett entstandene Gemeinden umgesiedelt. Auch die Kirche beteiligte sich oft an diesem Deal, wie zum Beispiel bei der über 100 Jahre alten Kirche Heiligkreuz im Ort Kainberg. Die Glocken des Turmes wurden in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt. Es gab auch keinen sonst üblichen letzten Gottesdienst vor der Profanisierung Ende November letzten Jahres. Die Kirche steht immer noch. Ebenso wie die Bäckerei Laumanns ihr gegenüber. Aber auch diese Bäckerei wird in den Ortsteil Neukeinberg umsiedeln. Denn die umliegenden Ortschaften sind weitgehend entsiedelt. Die wenigen verbliebenen BewohnerInnen werden dann über das in regelmäßigen Abständen vorbeifahrende Bäckereiauto der Laumanns versorgt. Im Fenster der Bäckerei habe ich folgendes Gedicht gefunden. Die Menschen halten uns für eigenartig, weil wir unsere Häuser nicht verkaufen. Die Menschen halten uns für eigenartig, weil wir unsere Heimat nicht verlassen wollen. Die Menschen halten uns für eigenartig, weil wir nicht das tun, was alle tun. Eigenartig? Wir sind nicht eigenartig. All das macht uns einzigartig. Wir sind einzigartig, weil wir unsere Heimat nicht verlassen. Wir sind einzigartig, weil wir wissen, um was es geht. Um unser aller Zukunft. Barbara aus Kallenberg. Die Rechtslage für das Abbaggern von Lützerath läuft Ende des Jahres aus. Damit wird ein Moratorium für den Ort ohne Entschädigung an RWE möglich. Ob die Landesregierung diese Chance ergreift und den dann ab 2023 von RWE beantragten neuen Hauptbetriebsplan modifiziert, ist ungewiss. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul hat angekündigt, Lützerath im Januar 2023 mit großem Polizeieinsatz in möglichst kurzer Zeit räumen zu lassen. Für diese Zeit wird eine breite Protestbewegung in Lützerath erwartet. Wer informiert werden will, kann sich über x-tausend für Lützerath registrieren. Ein Vorgeschmack auf die drohende Räumung gab die Begehung des Dorfes durch eine Hundertschaft der Polizei vor 2 Tagen, das heißt letzten Montag. Gestern wurde den Aktivistinnen die Stromzufuhr gekappt. Den Strom hatten sie bis jetzt ordnungsgemäß bezahlt. Es wird eng. Sowohl Heike als auch Erika und Hans-Dieter habe ich als Teil dieser Protestbewegung der Räumung von Lützerath kennengelernt.
Also ich wohne nicht hier. Ich bin hier nur häufig.
Okay, und dann können wir ein Stückchen da weggehen.
Ja, das ist so laut, ne?
Ja, mein Name ist Heike Dornkamp, ich komme aus Bielefeld, das ist ungefähr 200 Kilometer hier von Lützerath. Ich bin hier, weil ich ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch bin und ich finde, dass durch unsere Klimaverschmutzung hier in unserer reichen Welt, in unserem reichen Europa, die armen Länder einfach das ausbaden müssen und diese Kohlegrube hier trägt viel dafür bei, dass hier in Afrika die Menschen nichts mehr zu trinken und zu essen haben.
Das heißt, du stehst für ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf der Welt?
Was also die Klimagerechtigkeit angeht. Und ich habe das hier mitgekriegt, wie die Straße, die von hier nach Kallenberg führte, die ist jetzt weg. Ich habe das erste Mal mitgekriegt, wie diese Bäume gerodet worden sind, wie diese Straße weggemacht worden ist. Ich bin in diesem Zuge auch schon festgenommen worden von der Polizei. Ich bin fast 60 und bin festgenommen worden. Ich bin körperdurchsucht worden.
Warst du auch im Knast?
Nein, so weit war das nicht. Aber sie hatten so eine Gefangenensammelstelle, nennt sich das. Haben sie damals ein Jackerad gebaut mit mehreren Bullis und sowas. Und da haben die dann halt Taschen untersucht. Und ich musste meine Schuhe ausziehen unter die Sohlen und so weiter.
Und was war das für eine Aktion?
Das war eine Aktion von die Kirchen im Dorf lassen. Denen hatte ich mich angeschlossen. Wir haben eine Prozession gemacht, als die Bäume gerodet werden sollten hier an der L277. Wir sind da morgens früh los im Dunkeln und haben christliche Lieder gesungen. Und wir waren halt im Weg, weil diese Bäume gerodet worden sind. Und auf einmal war die Polizei da. Wir wollten freiwillig gehen, aber die haben uns gar nicht mehr weggelassen. Singen und betend haben wir da gestanden und dann wurden wir festgenommen.
Was war das für ein Gefühl für dich, dass du auf einmal der Polizei ausgeliefert wirst, obwohl du gewaltlos protestiert hast?
Ich habe das bis heute noch nicht verdaut. diese Machtlosigkeit, so nach dem Motto, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich wollte einfach nur verhindern, dass diese wunderbaren alten Bäume hier gerodet worden sind. Und ich habe überhaupt keine Gewalt angewandt, sondern ich habe einfach nur da gestanden mit dem gelben Kreuz und habe christliche Lieder gesungen. Es war eine unglaubliche Machtlosigkeit, eine unglaubliche Wut, die hinterher kam nach diesem ganzen Prozedere. Und ich habe dann wirklich auch gedacht, ich bin jetzt fertig, ich bin alle, ich kann das nicht mehr. Die Kraft war aber dann schon auch so in der Gruppe. Ich bin weinend rausgekommen von dieser Körperuntersuchung, das über mich ergehen lassen zu müssen, dass diese jungen Polizisten, Polizistinnen mich anfassen und mich untersuchen, mich, keine Waffe, nichts. Das war einfach, ich weiß nicht, was das für eine Machtdemonstration gewesen ist. Ich habe sofort geweint, als ich da raus war. Die anderen haben gewartet. Zwei Frauen standen da. Ich bin denen um den Hals gefallen. Und ich habe so unter Druck gestanden. Ich habe... Das war ein Scheißgefühl, auf Deutsch gesagt. Es war wirklich ein Scheißgefühl, dem so ausgeliefert zu sein. Und trotzdem hat es mich im Endeffekt stärker gemacht. Ich habe dann Wochen später so ein Aufforderungsschreiben von der Polizei bekommen, dass ich ja da und da Hausfriedensbruch begangen hätte. Ich habe dann gar nicht reagiert und habe dann nie wieder was von der Polizei gehört. Wir sind ja eine Gemeinschaft von Kirchen im Dorf lassen. Es wurde bei einer anderen Aktion, da haben wir ein Kreuz aufgestellt. Ja. Genau, und eine Person davon wurde angezeigt. Ja. Jetzt hat die zweite irgendwie auch eine Anzeige gekriegt. Und wir haben uns damals solidarisiert. Warum suchen die sich zwei raus? Und die beiden kriegen eine Anzeige und alle anderen nicht. Ich weiß nicht, was passiert hier in Lützerath. Also ich habe mir fest vorgenommen, wenn das hier zur Räumung kommt, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben wegtragen lassen werde. Also ich bin wirklich ganz fest überzeugt, dass das nicht richtig ist, was hier passiert. Es wird zwar gesagt, es ist ja nur ein Dorf, es sind nur noch ein paar Häuser hier, alles ist besetzt von den Aktivisten. Und trotzdem gibt es ein Gutachten oder mehrere. Hier verläuft die 1,5-Grad-Grenze und unsere Regierung hat sich dazu verpflichtet, das einzuhalten. Und wenn dieses Dorf wegkommt, die Kohle hier drunter, ist Feierabend.
Wir haben uns am Freitag in Lützerath getroffen, als wir beide an der Kante standen und runtergeschaut haben, oder alle drei an der Kante standen und runtergeschaut haben. Wir waren auch zusammen gestern auf der Demo. Ihr wohnt bei einer Familie. Und die erste Frage ist, was habt ihr für einen Eindruck, welche Wichtigkeit dieser Braunkohleabbau, der weiter forciert wird hier, für die Bevölkerung von Erkelenz hat?
Ich denke, das können wir beides so nicht ganz beurteilen. Wir können nur sagen, dass wir mit unserer Vermieterin geredet haben. Ihr Mann hat im Steinkohlebau gearbeitet und sie steht der ganzen Sache ja nicht gleichgültig, sondern für sie ist es normal, dass das passiert. Für sie ist der Tagebau hier eine normale Sache. So sehe ich das.
Ja, ich denke, man muss verstehen, dass hier die ganze Region mit dem Braunkohletagebau aufgewachsen ist. Und seit Generationen spielt der Braunkohletagebau hier eine riesige Rolle. Viele Arbeitsplätze hängen davon ab. Ja, es prägt ein Stück die Identität dieser ganzen Region und der Menschen. Und von daher ist es schwer, jetzt einzusehen, dass das zu Ende geht und dass man da auch hätte viel früher schon aussteigen müssen.
Ja, aber jetzt muss ich entgegnen. Im Prinzip hätten ja die Menschen, die hier leben, auch die Veränderung, die Verschiebung der Grenzen, also welche Dörfer bleiben, welche Dörfer werden abgebaggert, in Bezug auf Klimakrise, Kohle, Kraftwerke, das ist an denen vorbeigegangen.
Nein, ich glaube nicht, dass es an ihnen vorbeigegangen ist, sondern ich denke, man ist diese Sache gewöhnt. Man weiß, es wurden ja, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, wie viele 100 Dörfer abgebaggert. Und man weiß, das ist der Lauf der Geschichte, wir brauchen die Braunkohle und deshalb, glaube ich, wird es hier nicht so extrem hinterfragt.
Ja, jetzt frage ich auch noch mal ganz pointiert nach, solange wir nicht selbst betroffen sind. In dem Augenblick, wo Menschen ihre Häuser aufgeben und wegziehen müssen, sieht es für sie dann anders aus.
Also ich vermute mal, dass niemand leicht sein Zuhause aufgibt und seine Heimat. Auch die, die das tun, sie fügen sich in das scheinbar Unvermeidliche und akzeptieren dann am Ende diese Angebote, die RWE macht, und ziehen in ein neues Dorf. Also leicht wird es, glaube ich, kaum jemandem fallen.
Ich denke, die Menschen in Erkelenz selbst betrifft es ja nicht. Und da ist der Punkt, dass sie sich vielleicht nicht so direkt dagegen auflehnen.
Genau, also das Argument verstehe ich natürlich schon. Bloß wir leben in einer Zeit, wo so langsam das Bewusstsein durchsickert, dass verstärkte Braunkohleverstromung uns allen schadet. Auch den Bewohnern von Erkelenz, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp.
Das Problem ist aber, dass viele Menschen hier auch bei RWE arbeiten. Und das sind Nachbarn. Und ich glaube, es kostet sehr viel Überwindung, sich gegen den Nachbarn zu stellen und zu sagen, ich gehe jetzt protestieren, auch wenn wir Nachbarn sind. Ich bin dagegen, auch wenn das dein Arbeitgeber ist. Das kostet viel Kraft und das ist zwischenmenschlich sehr schwierig.
Aber ich bin auch ganz sicher, dass sich hier das Bewusstsein ebenso verändert wie in der gesamten Bevölkerung. Wir können ja das nicht mehr leugnen. Die Wissenschaft sagt schon seit langem, auf was wir zusteuern. Es gibt intensive Bewegungen wie Fridays for Future, die dafür gesorgt haben, dass das Thema Klimakatastrophe, Klimakrise ins Bewusstsein der Menschen gedrungen ist, und die vielen Initiativen und sozialen Bewegungen, die ständig darauf aufmerksam machen. Also das ist im Bewusstsein ganz vieler Menschen inzwischen angekommen, auch hier in der Region, und es wird kaum noch bestritten, dass dieser Kohleausstieg jetzt dringend erforderlich ist.
Ich finde, da hast du schon das richtige Argument gesagt. Das eine ist so die globale Sicht, ne? Wir wissen es irgendwie alle. Und das andere ist, will ich mich gegen meinen Nachbarn stellen? Will ich dieses persönliche, das persönliche Umfeld, ich lebe im Umfeld, wo ich unterschiedliche Strömungen wahrnehme, und halte ich das aus? Die nächste Frage, warum seid ihr hier?
Ich bin hier, weil mich das unheimlich betroffen macht, wie lange ich hier diesen Braunkohletagebau nicht kannte und wie wichtig das jetzt ist, dass wir hier unbedingt aussteigen. Und es ist mir wichtig, die Leute hier zu unterstützen und ihnen zu sagen, auch wenn ich von weiter weg komme, ich bin in Gedanken bei euch und ich unterstütze euch vor Ort, wo ich lebe, und erzähle von euren Problemen hier.
Wenn ich vielleicht gleich noch was dazufügen darf, mich hat ziemlich empört, als im Oktober die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister Habeck und NRW-Regierung, vertreten durch Mona Neubauer, auch bei den Grünen und RWE zustande kam, wo man beschlossen hat, Lützerath abzubaggern, die Kohle darunter zu fördern und auch noch eine Laufzeitverlängerung für zwei weitere Kraftwerksblöcke in Neurath beschlossen hat. Und das in dieser Zeit, wo wir genau wissen, dass es falsch ist und wo wir damit das Klima weiter schädigen und diese Katastrophe weiter befeuern. Und was mich besonders empört hat, das gebe ich ganz offen zu, dass man dann auch noch in der Presseerklärung von einem Meilenstein für den Klimaschutz spricht. Und die sauren Pillen, wenn man so sagen will, überhaupt nicht erwähnt. Nicht mal eine Erklärung, warum Lützerath jetzt abgebaggert wird, sondern man das als eine große Erfolgsstory feiert. Das, finde ich, ist ein Skandal, und deshalb bin ich unter anderem auch hier in Lützerath, um deutlich zu machen, dass ich das nicht mittrage. Dazu noch, das ist natürlich mit den Zahlen nicht ganz einfach nachzuvollziehen, aber es ist zumindest falsch, dass das jetzt ein neuer Durchbruch war. Die CDU und Grünen haben in der Landesregierung im Koalitionsvertrag ja schon festgelegt, dass sie 2030 aussteigen. Also das ist überhaupt nichts Neues. Es ist ein Entgegenkommen RWE gegenüber, dass er weiter Braunkohle fördern darf und auch noch mehr verbrennen darf.
Und ist dieser Protest in Lützi auch ein Protest gegen den Lobbyismus, in diesem Fall der Energiekonzerne, aber es gibt nicht nur die Energiekonzerne, die versuchen, unser Leben zu bestimmen.
Natürlich sprechen wir den Lobbyismus an und ich finde, er hat viel zu viel Einfluss in unserer Regierung und es wird viel zu wenig transparent gemacht, wie oft Lobbyisten mit unseren Bundestagsabgeordneten reden. Ich war vor einer Woche erschrocken, als ich eine Liste davon gesehen habe, wie oft die Leute bei unseren Regierenden ein- und ausgehen.
Weil so viel ich weiß, müssen Sie das noch nicht mal veröffentlichen. Das können Sie veröffentlichen, aber müssen es nicht.
Es soll zurzeit ein Gesetz geschaffen werden, dass Sie es machen müssen.
Das ist auch ein Fortschritt. Auch Radio machen kostet Geld. Jede Spende hilft, unseren Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Und die Spenden sind auch steuerlich absetzungsfähig. Mehr Infos gibt's auf unserer Website lora924.de. Weiter geht's mit der Sendung über den Tagebau in Garzweiler 2 und die Folgen sind auch in der globalen Klimakatastrophe spürbar. Jetzt gehen wir zum Deutschen Bundestag. Auch der Deutsche Bundestag hat sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember, das heißt vor gut 5 Tagen, mit dem Problem Garzweiler 2, der gewaltsamen Räumung von Lützerath, dem Ausstieg aus dem Verbrennen fossiler Energieträger zur Stromerzeugung beschäftigt. Wir hören dazu die Grünabgeordnete und Aktivistin Katrin Henneberger.
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Im parlamentarischen Prozess haben wir den Entwurf der gesetzlichen Veränderung für den Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier erweitern können. Wir haben das KVBG § 54 klimapolitisch nachgeschärft und so Grundlagen gelegt, dass wir auch als Parlament zukünftig handlungsfähig sind. Konkret im § 54 findet sich nun die Formulierung, dass nicht nur regelmäßig auf die Erreichung der Klimaschutzziele überprüft werden muss, sondern bei drohender Nichterreichung der Klimaschutzziele Maßnahmen zur Zielerreichung vorgeschlagen werden müssen. Diese Maßnahmen sind sehr wichtig, weil das Ziel sollte uns weiter von uns sein, dass wir viel schneller aus der Kohle aussteigen müssen, weil sie nach wie vor die klimaschädlichste Form der Energieerzeugung ist. Unser Ziel muss es bleiben, unabhängig und klimagerecht zu werden mit einer Energieversorgung aus 100% erneuerbar. Das bedeutet, erstens, im Rheinischen Revier müssen wir nachschärfen. Und wir brauchen auch einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle in den anderen Revieren in Deutschland. Zweitens, bitter nötig ist auch natürlich ein Ausstieg aus der Steinkohle. Sie müssen sie nicht ständig zwischenpöbeln, das ist sehr unhöflich. Aus der Steinkohle, weil in den Abbauregionen Nordkolumbiens beispielsweise massive Menschenrechts- und Umweltzerstörungen stattfinden. Vor 3 Wochen im Vorfeld von der UN-Klimakonferenz haben wir hier im Bundestag beschlossen, dass wir eine Klimapartnerschaft mit Kolumbien eingehen werden. Das werden wir jetzt parlamentarisch weiter begleiten, zusammen auch mit Parlamentariern in Kolumbien und mit indigenen Dachverbänden, weil wir wollen eine klimagerechte Partnerschaft errichten mit dem Ziel, dass auch dort Steinkohletagebaue stillgelegt werden. Bis das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird, dürfen wir niemals aufhören, dafür zu ringen, dass es noch eher vom Netz geht. Denn hier geht es nicht nur darum, unsere Klimaziele einzuhalten, sondern auch die Klimakrise aufzuhalten. Dabei müssen wir die Warnungen der Klimawissenschaft sehr ernst nehmen, weshalb wir auch den Klimaexpertenrat in der Funktion des Überprüfers neu ins Gesetz eingefügt haben. Unterschiedliche Studien und Gutachten mit Bedacht zu lesen, sehe ich als meine Verantwortung als Abgeordnete. Und deswegen, heute Morgen ist eine neue Aurora-Studie veröffentlicht worden, die den Erhalt des Dorfes Lützerath als energiewirtschaftlich möglich ansieht. Und diese müssen wir jetzt auch sehr genau prüfen. Aktuell weigert sich der zuständige Bürgermeister von Erkelenz, einer Räumung zuzustimmen. Und wir sollten diese Gelegenheit nutzen, um innezuhalten. Keine Räumung, keine Eskalation, keine Verletzungen, keine Traumatisierten. Der Kohlekonzern RWE trägt hier die Verantwortung, nicht länger den sozialen Frieden in unserer Region zu gefährden. Was wir brauchen, ist jetzt ein Moratorium mit dem Ziel, Lützerath zu erhalten. Ich möchte hoffnungsvoll enden. Noch vor 3 Jahren wären es undenkbar gewesen, nun den Erhalt all der anderen Dörfer und der Höfe am Tagebau Garzweiler schwarz auf weiß rechtssicher in einem Gesetz zu finden. Aber das ist jetzt Realität. Noch vor kurzer Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass wir aus dem Energiekadervertrag aussteigen. Aber auch das ist jetzt Realität geworden. Also, wir können es schaffen, gemeinsam die Klimakrise aufzuhalten und die Grundlagen für ein besseres Morgen zu legen. Im Entschließungsantrag begrüßen wir es zudem, dass Menschen das Recht erhalten, jetzt unbürokratisch ihre Häuser und Grundstücke in den Dörfern zurückkaufen zu können. All das ist möglich auch besonders dank der Menschen in den Dörfern, die sich engagiert haben für den Erhalt und dank des zivilgesellschaftlichen Engagements der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ohne die lebendige und vielfältige Zivilgesellschaft, ohne zivilen Ungehorsam wäre der Erhalt des Hambacher Waldes, aber auch der Erhalt der Dörfer nicht möglich gewesen. Und dafür verdienen Sie unseren Dank, unseren Respekt und keine absurden Debatten.
Frau Kollegin, ich habe Ihnen das Wort entzogen. Sie haben bereits Ihre Redezeit um 35 Sekunden über.
Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der 92.4.
Wir hörten einen Mitschnitt zu später Stunde im Bundestag. Der wurde von der Mediathek des Bundestages zur Verfügung gestellt. Und weiter geht's mit der Sendung. Thema: Umweltzerstörung durch den Braunkohletageabbau Garzweiler 2 und die drohende Klimakatastrophe. Antje, Mitglied der Organisation Alle Dörfer bleiben, ist Aktivistin, sucht auch den Kontakt zu den ParlamentarierInnen.
Ich bin Teil der Gruppe Alle Dörfer bleiben und wir haben uns ja 2018 schon gegründet, um den Bagger vor unseren Dörfern zu stoppen, weil uns nicht klar war, warum jetzt noch im 21. Jahrhundert Dörfer für Kohle weichen sollen. Wir stehen jetzt gerade in Lützerath und Lützerath soll, wenn es nach dem Willen unserer Regierung geht, noch abgebaggert werden. Also es ist immer noch so, dass sich ganz viel verändert und lange bevor Dörfer verschwinden, gibt es schon Eingriffe, die man sehen kann, dass Straßen gebaut werden, irgendwo ins Nirgendwo. Und das war 2018, als wir angefangen haben zum Beispiel. Der Fall, da wurde eine Grubenrandstraße gebaut, wo noch lange gar kein Grubenrand war. Und so ist das Leben hier an der Kante. Jahre bevor überhaupt RWE in die Nähe von irgendwelchen Flächen kommt, werden diese schon vorbereitet. Und dann hat man den Aberwitz, dass Straßen gebaut werden, wo gar nicht klar ist, wie die Tagebauführung irgendwann sein wird. Und wir wussten 2018 auch nicht, wo die Bagger denn tatsächlich hinkommen. Wir dachten, Kainberg ist das Dorf, was dann später am nächsten an der Grube steht. Ganz Kainberg gehört halt nicht RWE, sondern es gibt ja immer noch Menschen, die nicht verkauft haben. Und diese sind auch bei Alle Dörfer bleiben häufig mitorganisiert. Manche sind es aber auch nicht und sind trotzdem geblieben. Aber viele, da hast du schon recht, haben verkauft und konnten es nicht mehr aushalten, weil der Bagger ja wirklich in Sichtweite steht. Ja, das ist laut da, das ist hell da. Ne? Und man muss halt aushalten, dass man in einem immer leerer werdenden Dorf wohnt. Wobei in letzter Zeit ja auch schon wieder Menschen eingezogen sind. Menschen, die Flutopfer an der Ahr waren, haben Unterkunft bekommen in Kainberg zum Beispiel. Und auch Menschen, die jetzt geflüchtet sind vor dem Krieg. Genau, als wir angefangen haben 2018, da war ja gerade ein großer Erfolg passiert. Also die Zivilgesellschaft hatte es geschafft, ein großes Zeichen im Hambi zu setzen. Da hatte ja auch keiner dran geglaubt, dass wir ein paar Menschen dort die Bagger aufhalten können. Ne? Oder dass das Gericht den Bagger da auch erstmal stoppen kann. Ja? Das hat hier einfach in der Region auch nochmal ganz viel Mut gemacht. Ne? Wenn das dort funktioniert, warum sollte es eigentlich nicht bei uns funktionieren? Und damals war ja auch die Energiekrise, die jetzt durch den Krieg vom Zaun gebrochen wurde, noch in weiter Ferne. Und Menschen haben wirklich auch nicht mehr verstanden, warum müssen denn jetzt, wo es doch längst regenerative Alternativen gibt, warum müssen denn jetzt für Braunkohle, eine dreckige Energieform, die dreckigste, die wir überhaupt zur Verfügung haben, warum müssen dafür noch Dörfer weichen? Und das war so die Stimmung, wie wir gestartet sind. Und damit haben wir auch im Laufe der Zeit immer mehr Menschen erreichen können. Wir haben auf Marktplätzen gestanden, haben Bilder gezeigt von unseren Dörfern, die kannte man ja in Köln jetzt gar nicht unbedingt, ne? Und die Menschen waren fassungslos und die konnten nicht verstehen, wie Vertreibung hier auch passiert. Vertreibung hört sich ja jetzt fies an, das ist aber der RWE-Konzern kauft seit Jahren hier einfach die Leute raus. Ne? Und zurückbleiben dann die, die bleiben wollen, aber sie sind dann plötzlich in Dörfern, die gar nicht mehr so belebt sind und ihre Nachbarn siedeln dann in neue Dörfer um, die einfach auf dem Acker entstanden sind, die noch keinen einzigen Baum haben, die überhaupt keine Kultur haben. Und das ist natürlich auch schwer auszuhalten gewesen. Und das zu vermitteln und den Menschen zu sagen, warum muss das eigentlich noch sein, das hat uns viel Sympathien eingebracht. Das hat Menschen ja, fokussiert auf dieses Problem, was wir in Deutschland haben oder hatten. Ne?
So ja, haben. Also würden wir, ich würde jetzt mal sagen, haben.
Man hat ja das Gefühl, dass unsere Regierung das 1,5-Grad-Ziel gerade aufgibt. Sonst würden sie hier nicht Lützerath abbaggern wollen. Unter Lützerath liegt halt gerade noch der dickste Flöz, den wir hier überhaupt noch haben. Wenn diese Kohle verstromt wird, dann reißen die Klimagrenze gleich um 6 Längen. Weil die anderen Sektoren ja auch gerade gar nichts bringen in die Richtung. Also an der Stelle, die Vorzeichen stehen nicht so gut. Aber ich bin trotzdem optimistisch, sonst würde ich hier nicht stehen. Weil ich habe Kinder und ich möchte, dass meine Kinder auch noch Kinder haben können. Und ich weiß, dass es machbar wäre. Ich persönlich oder unsere Familie, wir sind weg von fossilen Energieträgern, weil es einfach Alternativen gibt. Die funktionieren seit den 90er Jahren. Und letzten Endes hätten wir auch mit der Energiewende längst weiter sein können, wenn nicht auch Politik und die großen Konzerne die Energiewende verzögert hätten. Wir sprechen ja ganz viel mit PolitikerInnen auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene. Ganz frisch haben wir uns erkundigt bei Menschen, die jetzt in der Bundesregierung sitzen, wer denn eigentlich regiert. Sind es die Konzerne oder sind es noch Sie? Nein, es ist die Bundesregierung, die regiert. Allerdings
sagt die Regierung.
Sagen Vertreter der Grünen, mit denen wir gesprochen haben. Aber natürlich sitzen die auch nicht alleine in der Regierung, das muss man ja auch sehen.
Ja, das ist mir zu wenig. Also, ja genau. Also ich, was ich wahrnehme ist, und da sollen wir, glaube ich, da sind wir, glaube ich, einer Meinung, die, weiß nicht, bist du Parteimitglied?
Nein.
Gut. Also, das schneide ich alles raus. Dass die Enttäuschung, also habe ich schon wahrgenommen, die Enttäuschung gegenüber der grünen Regierungsbeteiligung.
Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad.
Wenn wir, warte mal, nee, das geht noch nicht. Genau, das geht noch, das haben wir dann als Hintergrund. Also, dass die Enttäuschung gegenüber der Regierungsbeteiligung von den Grünen doch gerade bei den Klimaschützerinnen ist sehr groß.
Das ist mit Sicherheit so. Die Grünen sind angetreten, um echten Klimaschutz zu machen. Und da wollten sie die 1,5-Grad-Grenze noch einhalten, als sie angetreten sind. Auf der anderen Seite, das demokratische Prinzip ist einfach so, dass man in der Regierung meistens nicht alleine ist, ne? Dass man da Koalitionspartner ist. Und an der Stelle, glaube ich, könnten sie anders kommunizieren.
Da bin ich ein bisschen kritischer. Mir ist schon relativ klar, dass viele der Gesetze unter Einfluss von Lobbyisten geschrieben
das
werden.
Sehe ich auch.
Also genau, wir sind eine Demokratie, ne? Aber wir haben auch eine Menge überforderte ParlamentarierInnen, egal in welcher Partei.
Ja, aber wir haben auch großartige Fachleute, tatsächlich auch bei den Grünen, die eigentlich viel wissen, aber ja, die sind halt auch mit anderen umgeben, da würde ich dir recht geben, die entweder nicht so viel wissen oder nicht so viel wissen wollen.
Danke. Ein Mitglied des Bundestages, die im Fall von Lützerath ganz genau weiß, worüber sie abstimmt, ist die auch in dieser Sendung gehörte Katrin Henneberger. Sie hat nicht nur eine, sondern mehrere Studien zum Tagebau Garzweiler 2 gelesen und daraus den Schluss gezogen, dass eine Entscheidung, Lützerath jetzt abzubaggern, falsch wäre. denn im Augenblick gibt es keine zuverlässigen Aussagen, wie viel Braunkohle aus dieser Kohlegrube die Bundesrepublik tatsächlich zur Sicherstellung der Stromversorgung benötigt. Die Sendung endet mit einem kurzen Live-Mitschnitt der Demo am 12. November in Lützerath und dem Beginn der Rede der Klimagerechtigkeits- und Friedensaktivistin Kawsara Sani. Die gesamte Rede kann auf der Austauschplattform der Freien Radios oder dann über die LoRa-Website nachgehört werden. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wünsche allen ZuhörerInnen und insbesondere den KlimaaktivistInnen rund um Garzweiler 2 eine friedliche Dezemberzeit.
Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen so wie bei der Demo. Aber es ist halt jetzt auch so, ich glaube jetzt, vielleicht haben es jetzt auch noch mal andere Leute mit.
Ja.
Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt, ich glaube, ich wusste, ich konnte die Lage nicht einschätzen.
For your unceasing fight for life on earth, for justice for today and tomorrow, for our generation and the generation to come. An diesem Tag möchte ich euch meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Meine Dankbarkeit dafür, unter euch zu sein. Meine Dankbarkeit für euren Einsatz, für eure Beharrlichkeit, für euren unermüdlichen und mutigen Kampf, für euren unaufhörlichen Kampf für das Leben auf der Erde, für die Gerechtigkeit, für heute und für morgen, für unsere Generation und die kommenden Generationen.